Digit Shekhabar, der Iran-Podcast.
Hi, ich bin Steffi Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zur 15. Episode des Iran-Podcasts. Wir waren lange weg, wir waren in der Sommerpause und es ist extrem viel passiert, Adnan. Wir versuchen das mal ein bisschen jetzt zusammenzukehren, was da alles
passiert. Ja, wir müssen mal irgendwie wieder quasi gucken, wo stehen wir eigentlich. Wir haben im Grunde genommen gesagt beim letzten Mal, Herr Raisi ist neuer Präsident in Iran. Jetzt werden wir erstmal sehen, was für ein Kabinett er zusammenstellt und in was für einer Verfassung er das Land vorfindet. Da wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Da können wir mal kurz uns sammeln und quasi die Sommerpause für beendet erklären.
Genau, und dann wollen wir ein bisschen schauen, was für außenpolitische Signale er und seine Regierung jetzt schon gesendet haben. Also vor allen Dingen, was diese neue Regionalstrategie angeht. Da gucken wir natürlich auch auf Afghanistan vor allem. Und vielleicht kommen wir auch noch dazu, dass wir kurz innenpolitisch mal schauen. Da gab es erste Herausforderungen, wo er auch massiv unter Druck stand, wie er da reagiert oder wie das System da reagiert drauf.
Genau.
Fangen wir vielleicht mal an mit dem Kabinett. Also klar, irgendwie so von Diversity kann man da, glaube ich, gar nicht sprechen, ne? Also keine Überraschung, keine Frau dabei, auch keine anderen Minderheitenangehörigen, also jetzt irgendwie Sunni oder so. Das heißt, es ist sehr einheitlich, es ist größtenteils geprägt von Menschen, die ultrakonservativ sind in ihrer bisherigen Politikauffassung. Also die Minister vor allen Dingen. Wie siehst du das? Gab es da sowas wie überraschende Personalien?
Also tatsächlich würde ich fast sagen, es hätte noch durchaus Raum nach rechts gegeben. Also wenn ich sage rechts, dann meine ich natürlich nicht irgendwie das, was wir in Deutschland mit rechts verstehen, irgendwie Nazis und sowas, aber so sehr, sehr konservativ, das meine ich damit. Und man muss tatsächlich sagen, dass es noch hätte radikaler werden können. Bei dem, was jetzt am Ende das Kabinett bildet, vor allen Dingen bei den wichtigen Positionen Außenministerium, Innenministerium, Ministerium für quasi Geheimdienst, das sind Leute geworden, auch jetzt einige Wirtschaftsministerien insbesondere, Akteure geworden, die zum einen Vertraute von Raisi selber auch sind, also vor allen Dingen jetzt in dem sicherheitsrelevanten Ministerien. Und bei den Wirtschaftsministerien müssen wir sagen, sind die gewählten Leute erstaunlich jung. Und wenn ich sage erstaunlich jung, dann meine ich U50. Und es gibt einige, die während der Ahmadinejad-Zeit schon Minister gewesen sind. Aber wir haben zumindest keine Minister aus diesem sehr, sehr radikalen Poidari-Spektrum.
Also das muss man vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Ich frage mich nämlich bei dem Außenminister, ne? Hossein Amir Abdullahian, der ist ja ein Anhänger der sogenannten Al-Quds-Brigade, also eine Abteilung von den Revolutionsgarden, die eben diese berüchtigten Auslandseinsätze machen. Und bei der Vorstellung im Parlament, da hat er davon gesprochen, dass seine Politik darauf beruht, dass es so eine Kombination gibt von sowas wie Schlachtfeld und Diplomatie. Ne? Also ist das dann nicht doch jemand, den man als durchaus Hardliner, als Ultra bezeichnen kann?
Ich würde tatsächlich sagen nein, weil es eben noch rechts von ihm oder noch radikaler auch noch Akteure gibt. Hossein Amir Abdullahian ist selber, also man weiß jetzt nicht, ob er quasi eine Mitgliedskarte der Revolutionsgarde besitzt oder nicht, aber selbst wenn er sie nicht besitzt, ist er bekannt als jemand, der dort sehr geschätzt wird, der dort gute Beziehungen hat, der sich auch immer schon ausschließlich mit Irans Nachbarschaft befasst hat und auch durchaus natürlich ideologisch auf Linie. Also daran gibt es nichts zu deuten. Er ist aber sicherlich jemand, der Raum für Pragmatismus im außenpolitischen Diskurs lässt, der auch sowohl Richtung Nachbarstaaten als auch tatsächlich gegenüber dem Westen. Aber ich gebe dir recht, was die Antrittsrede oder seine Antrittsrede im Parlament, um das Vertrauensvotum zu bekommen, da hat er natürlich besonders einschlägige revolutionäre Slogans zum Besten gegeben, da er das sehr, sehr radikale Parlament, und da gibt es eben Denkweisen, die noch wesentlich radikaler sind, von sich überzeugen musste. Also insofern würde ich es mal so formulieren, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, Hussein Amir Abdullahian wird Außenminister, hätte ich gesagt, um Gottes Willen. Als wir aber gesehen haben, wer sich so noch aufgestellt hatte, musste ich tatsächlich sagen, gut, dass es Hussein Amir Abdullahian geworden ist und keiner von diesen zum Beispiel Leuten, die um Said Jalili herum sind. Die sind wesentlich ideologischer und dogmatischer.
Heißt das dann aber, dass das Kabinett einen Ticken auch weniger, also ideologisch in einem populistischen Sinne ist, wie das unter Ahmadinejad noch der Fall war? Also wir haben ja Ahmad Wahidi, der Innenminister, der war Verteidigungsminister unter Ahmadinejad. Was glaubst du, sind das dann Leute, die im Zweifel Raisi auch so ein bisschen vor sich her treiben? Also die dann sagen, pass auf, du musst hier noch mal ein bisschen hartleiniger auftreten, vor allem wenn es um so gesellschaftspolitische Fragen geht?
Das ist eine gute Frage und ich würde tatsächlich sagen, dass man hier noch abwarten muss, wie auch Ibrahim Raisi sich selber positioniert. Potenziell ist das natürlich denkbar. Wenn ich aber so die Debatte auch in Iran ein bisschen verfolge, hat man durchaus das Gefühl, dass in diesen Schlüsselpositionen, und dazu gehört nun mal auch der Innenminister, durchaus, dass das Leute sind, von denen man weiß, dass Ibrahim Raisi auch einen, sagen wir mal, guten persönlichen Bezug zu hat. Es ist tatsächlich interessant für uns zu sehen, so jemand wie Ahmad Wahidi auf der einen Seite, aber auch die Leute aus dem Wirtschaftsministerium, jemand wie Khonduzi und so weiter, sind die sozusagen populistisch unterwegs, wie du schon sagst, oder werden die sich aufgrund der Nöte, die es im Land gibt und der dringenden Lösungsansätze, die es braucht, auf einen eher pragmatischeren Ansatz einlassen. Und das, unser einer würde jetzt denken, die müssen das, einfach weil die Wirtschaftsfragen so dringend sind. Aber sie müssen es uns natürlich erstmal beweisen.
Mhm. Eine Sache, die man noch anmerken sollte, ist natürlich, dass dieses Kabinett, also bestimmte Leute, Raisi selber natürlich auch total umstritten ist. Also wenn es jetzt um die Perspektive geht, wie sehen demokratische Staatschefs und Chefinnen diese Regierung, ne? Also vor allen Dingen jetzt auch der Innenminister, über den wir gerade geredet haben, der steht ja auf der schwarzen Liste in den USA, der steht im Verdacht, dass er da beteiligt war an diesem Terroranschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires, Mitte der 90er, 94, glaube ich. Also dass er da beteiligt war und solche Leute sozusagen in dieser Gesamtheit, auch wenn man sich das anschaut, das führt natürlich nicht dazu, dass das einfach wird, mit irgendjemandem zu sprechen, der sich sozusagen als demokratisch versteht und dann natürlich nicht solche Leute einladen kann oder mit denen gute Beziehungen haben kann, oder?
Total, das wird ja auch für Ibrahim Raisi selber schwer. Genau. In der EU steht er jetzt nicht auf irgendeiner Liste als designierter Terrorist. In den USA ist es so. Das trifft auch auf Wahidi zu, da hast du recht. Und ich glaube, es gibt sogar noch ein, zwei weitere. Genau, der Transportminister Rustam Qasimi, über den wir gleich noch sprechen müssen. Also die haben tatsächlich jetzt da ist eine Mannschaftsaufstellung, die international das Leben der Islamischen Republik nicht leichter machen wird. Und das ist aber etwas, das nimmt man dort in Kauf. Da würde man, glaube ich, auch tatsächlich in so einer Trotzreaktion sagen, wir suchen uns ja jetzt auch nicht Kabinettsmitglieder so aus, dass die internationale Staatengemeinschaft, aber das stimmt ja gar nicht, das ist ja vor allen Dingen die USA und Europa, dass die jetzt irgendwie einen jemanden kriminalisieren oder als Kriminellen betrachten. Daran orientiert man sich letztlich nicht. Und wir müssen vor allen Dingen gucken, bei der diplomatischen Mannschaft um Hussein Amir Abdullahian braucht es dann natürlich Leute, die sich doch eher auf dem internationalen Parkett präsentieren und zeigen können, um das genau, was du sagst, gewissermaßen zu kompensieren.
Mhm. Das sieht ja so aus, als könnte das passieren, oder? Also es gab ja Befürchtungen, wenn wir jetzt über die Atomverhandlungen sprechen und wer da quasi auf der iranischen Seite verhandelt, gab es ja Befürchtungen, dass die Expertise, die Verhandlungsexpertise nicht mehr angesiedelt sein wird im Außenministerium, sondern, wie lange davor im Nationalen Sicherheitsrat und damit sozusagen der Revolutionsführer auch einen stärkeren Zugriff darauf hat oder das sozusagen nochmal näher bei ihm angesiedelt ist. Jetzt sieht es aber so aus, als würde das im Außenministerium bleiben, oder?
Ja, in der Tat, absolut richtig. Das ist eine zum einen unheimlich wichtige Debatte gewesen von Anfang an, dass man sich das gefragt hat, weil mit der Amtsübernahme von Hassan Rouhani 2013 das Nukleardossier vom Sicherheitsrat ins Außenministerium getragen wurde. Und es sieht jetzt tatsächlich so aus, als bliebe es dabei. Du hast recht, das verlautbaren so die Gerüchte, die man hört. Das würde natürlich nicht bedeuten, dass dadurch dann die Kompetenz von dem Revolutionsführer eingeschränkt wäre. Aber zumindest wüsste man, dass ein quasi derselbe diplomatische Apparat im Hintergrund, der die letzten 8 Jahre sich damit beschäftigt hat, auch weiter damit betraut sein wird, auch wenn Javad Zarif nicht mehr dabei ist, auch wenn Abbas Araghchi nicht mehr dabei ist. Es gab ja aber sehr, sehr viele mehr im Hintergrund. Und momentan sieht es dahingehend also durchaus so aus, als hätten wir eine gewisse Kontinuität, zumindest in der Bürokratie Irans.
Wenn wir jetzt mal bilanzieren, sind das Leute, also diese Mannschaft, die da aufgestellt wurde, sind das Menschen, denen man zutrauen kann, dass sie ihr Ministeramt wirklich gut machen werden, also was auch immer dann sozusagen gut ist, weil die meisten, muss man ja sagen, ich glaube alle bis auf einen, also bis auf den Innenminister, haben ja keine Erfahrung als Minister gemacht, sondern waren in anderen Posten tätig, natürlich manchmal auch als Vize. Muss man davon ausgehen, dass das Profis sind, dass die wissen, was sie tun?
Ich finde diese Frage sensationell, weil man sich natürlich in Iran dasselbe gefragt hat, mit Blick auf die wirtschaftlichen Sorgen, die das Land hat.
Genau, und dann brauchst du ja einfach Leute, die wirklich Erfahrung haben und wissen, was sie tun und nicht im Quatsch reden, ne?
Das Interessante ist ja aber, man hat das ja gedacht bei dem Team, das Hassan Rouhani eingesetzt hat, dass das ja alles zwar sehr alte Leute sind, die auch quasi die Minister waren in den 90ern, aber mit denen wurde ja vieles überhaupt nicht besser. Also die ganze alte Garde hat quasi ausgedient. Und jetzt kommen halt ganz viele Junge. Ich habe schon gesagt, wirklich, das Durchschnittsalter ist signifikant tiefer. Ich fürchte aber, dass diese Leute aus einem sehr theoretischen Kontext kommen, in dem sie mit sehr vielen Ideen und Konzepten glauben, ein Staat wirtschaftlich wieder auf die Beine bringen zu können und jetzt erstmal realisieren werden müssen in ihren ersten Monaten, vielleicht sogar in ihrem ersten Jahr, dass das so aber gar nicht funktioniert in der Praxis und dann erkennen müssen, okay, wir müssen pragmatischer an die Sache rangehen oder wir müssen etwas realitätsnäher an die Sache rangehen. Da spreche ich zum Beispiel auf so Sachen an wie diese FATF-Regulierung, dieses für den Finanzsektor so wichtige, diese so wichtige Konvention, dass man das gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Korruption und so weiter, diese internationale Konvention, die so wichtig ist, wo Gesetze in Iran ausstehen, da haben viele von denen, die jetzt diese Ministerposten bekleiden, gegengewettert. Die werden aber sehr schnell sehen, dass man da nicht drum rumkommt, um die Aufgaben zu lösen, denen die sich jetzt ja annehmen. Deswegen glaube ich, die Professionalität, von der du ansprichst, die müssen sie erst in der Praxis als notwendig erachten. Weil du gerade auch von Profis gesprochen hast, Steffi. Es gibt halt auch Akteure, die sich als Profis in einem Dossier halten, in dem sie aber gar nicht mehr gesehen werden. Ich spiele hier auf Rostam Qasemi an. Rostam Qasemi hat sich sogar selber auch als Präsidentschaftskandidat aufstellen wollen, wurde dann aber am Ende nicht zugelassen. Und Rostam Qasemi war unter Ahmadinejad Ölminister und gilt auch als jemand, der bei der Sanktionsumgehung des iranischen Ölverkaufs eine Schlüsselrolle gespielt hat. Er hat aber von Raisi nicht die Gunst bekommen, Ölminister werden zu können. Da hat er sich für einen Herrn Oge entschieden. Und Rostam Qasemi hat aber zumindest den Posten des Transportministers bekommen. Was aber ganz fast schon schnuckelig ist, ist, dass er in seiner Antrittsrede im Parlament, in dem er für sich werben wollte als Transportminister, einfach zweimal statt Transportministerium das Ölministerium genannt hat. Also er war so in seinem Element als Wannabe-Ölminister, dass er, und da hören wir jetzt mal rein, in seiner Antrittsrede immer Wesarat Naft gesagt hat.
Also das ist tatsächlich ganz cute, wenn er dann davon spricht, wie er ins, im Ölministerium das ändern wird und so weiter. Und dann langsam hört man ja auch im Hintergrund den Unmut der Leute, die ihn versuchen, auch teilweise auslachen, ne, und versuchen darauf hinzuweisen, dass er sich jetzt zum zweiten Mal schon versprochen hat. Ganz süß, auf jeden Fall ist Profi.
Auf jeden Fall sehr süß. Und das zeigt aber eben auch als letzten Punkt hierzu, es gab Leute, die mussten irgendwie einen Ministerposten bekommen, weil sie sich aufgedrängt haben, weil sie vielleicht machtpolitisch auch mitgeholfen haben bei dem Feldzug von Raisi an die Spitze der Regierung. Und da musste man ihnen vielleicht sogar einen Ministerposten geben, der ihnen gar nicht so zugute steht oder gut zu Gesicht steht. Und da passiert halt eben so ein Fauxpas, wie es Rustam Qasemi passiert ist.
Okay, haben wir festgehalten, so viel jetzt also zu den ersten Moves der Profis.
Ja. Mal gucken, also ob die sich da, wie lange die brauchen, um da irgendwie auf Touren zu kommen.
Es gab ja schon eine Sache, die innenpolitisch extrem viele auf Touren gebracht hat, wenn man es mal so nennen will. Natürlich im ganz negativen Sinne. Da können wir uns vielleicht auch die Reaktion mal anschauen, also wie die neue Regierung darauf eingegangen ist. Und zwar gab es Leaks aus dem Evin-Gefängnis. Die kamen von einer Gruppe, die sich Edolate Ali nennt, also Alis Gerechtigkeit. Und die hat eben selbst erklärtermaßen Überwachungskameras in diesem berühmt-berüchtigten Gefängnis eben im Norden von Teheran gehackt und hat dann eben diese ganz schlimmen Videoaufnahmen, also wo man wirklich brutalste Folterungen sieht, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, zugänglich gemacht, und eben verbunden das Ganze mit einer politischen Botschaft, also zu sagen, das hier sind die Verhältnisse in einem Gefängnis, wo ja ein Großteil der politischen Gefangenen festgehalten wird. Und das war verbunden dann mit der Message, also Zitat, diese Bilder sind erste Schandflecken auf dem schwarzen Turban und dem weißen Bart von Raisi. Also das stand da quasi, wurde eingeblendet, hat man gesehen. Das ist natürlich auch ein Hinweis auf Raisis Vergangenheit und eben eine direkte Herausforderung zu sagen, hallo, das hier sind sozusagen die Zustände, du warst lange Justizchef, du bist sozusagen ein Mann der Justiz, bitte verhalte dich dazu oder wir wissen sozusagen, wo du drin steckst, was du in der Vergangenheit auch getan hast.
Genau, das war im Grunde genommen, merkt man sofort, dass die Vergangenheit Raisis ihn da gewissermaßen heimsucht, als jemand, der im Justizapparat viele Jahrzehnte, also seitdem es die Islamische Republik gibt, tätig war, tangiert ihn das natürlich. Ob diese Videos aus einer Zeit stammen, wo er schon Justizchef war oder eine andere Aufgabe hatte, das ist jetzt nicht eindeutig zu bestimmen, aber das spielt am Ende auch keine Rolle, denn diese Verhältnisse in Gefängnissen sind bekannt, sind häufig diskutiert und dokumentiert worden. Dieses Video ist oder diese Videos sind dann so einschlägig gewesen, ich habe mich nicht getraut, mir sie anzusehen, aber so einschlägig gewesen, dass man sowohl in einer Ultra-Rechtsaußen-Zeitung wie Javon einen Artikel hat von einem Autor namens Ganji, der also sagt, so etwas ist mit nichts und gar nichts zu rechtfertigen, diese Misshandlung von Gefangenen. Und natürlich jetzt sozusagen aus den eher reformorientierten Medien hat man ohnehin diese Kritik schon länger gehört. Also es hat durchaus einen kleinen medialen Aufschrei gegeben und naja, so gewisse öffentliche Äußerungen gab es ja auch zumindest. Also man hat Offizielle dazu gedrängt, mal Stellung zu beziehen.
Genau, es gab ja verschiedene Ebenen sozusagen, wer sich geäußert hat, zuerst der Gefängnischef und dann weiter oben auch in der Politik. Fandest du, dass das ein souveräner Umgang war mit diesen krassen Vorwürfen?
Naja, also Gefängnischef Mohammad Mahdi Hoj Mohammadi hat getweetet und auf Instagram quasi sich entschuldigt. Ich kann jetzt den genauen Wortlaut gar nicht wiedergeben, aber es war eine durchaus ergreifende Entschuldigung. Nur verlangt man natürlich bei so jemandem mit diesem Posten als Gefängnischef natürlich auch, dass er Konsequenzen zieht. Und dass er sichtbare Konsequenzen zieht, entweder selber, indem er selber zurücktritt, oder aber irgendwie in der Struktur, die es gibt, etwas tut und wirklich verkündet, da und dort hat man bestimmte Veränderungen herbeigeführt. Du hast angesprochen, auch auf höherer Ebene, also der Justizchef selber, der neue Ghulam Hossein Mohseni Ejei hat angeordnet, dass es eine Untersuchung geben muss. Da wird man natürlich hinterherbleiben müssen, damit diese Untersuchung auch etwas ergibt. Ansonsten bleibt das nur ein Lippenbekenntnis. Aber wichtig ist, und das hast du schon angedeutet, man hat hier eigentlich auf Seiten einer anonymen Hackergruppe direkt mal zu Beginn von Raisis Amtszeit angedeutet, wohin die Reise gehen könnte, wenn er sich einiger sehr dringender Themen nicht hinreichend annimmt.
Genau, also das sozusagen für die aktuelle Situation. Aber ich fand die Aktion insofern auch nochmal wirklich intelligent gemacht, als sie auf die Vergangenheit verweist, ne? Und darauf, dass ja der jetzige Präsident Raisi vermutlich verantwortlich ist für die massenhafte Hinrichtung von politischen Gefangenen, ne, in der Vergangenheit. Also dass da nochmal ganz klar gemacht wurde, dass es dieser Mann daher kommt, der und darüber muss gesprochen werden. Also das wird ihn im Zweifel zumindest von, sagen wir, seit der Seite der Opposition jetzt weiterhin verfolgen, dieses Thema, ne? Dass er nicht sagen kann, okay, ich habe eine reine Weste und fange jetzt hier an und bin Präsident, sondern das bleibt, glaube ich, das Thema. Das finde ich als Signal sozusagen direkt am Anfang von Seiten der Oppositionellen sehr clever gesetzt. So.
Und das ist ja, ich meine, wenn wir sagen Oppositionelle, dann können wir auch dahingehend sagen, dass das schließt natürlich Exil-Opposition und wirklich echte Opposition der Islamischen Republik ein. Das schließt aber auch Opposition ein, die bestimmte politische Verhältnisse im Moment kritisch beäugen und ansonsten aber Befürworter der Islamischen Republik sind. Was ich damit sagen will, ist, dass der Kreis der Menschen, die sehr kritisch auf Raisis Hintergrund blicken, wirklich sehr, sehr weit ist. Gerade mit Blick auf die Situation in der iranischen Justiz oder in der Justiz der Islamischen Republik. Deswegen ist das etwas, was ihn ganz sicher begleiten wird und wohin, das wird er auch nie glatt bügeln können. Sowas kann man ja nicht glatt bügeln, aber er wird sich sehr ins Zeug legen müssen, um bei diesem sehr breiten Spektrum wirklich eine gewisse positive Sicht auf ihn ein Stück weit oder zumindest auf das Hier und Jetzt und die Zukunft richten zu können. Und dieser Leak hat halt angedeutet, was alles da kommen kann. Und es gab einen Leak, ja auch darüber haben wir geredet, beim letzten Mal, als er kandidierte, aber nicht erfolgreich bei der Präsidentschaftswahl. Also dieses Thema wird ihn sicherlich heimsuchen, davon können wir ausgehen. Eine Sache finde ich noch ganz wichtig, wenn wir gerade noch bei diesen innenpolitischen Themen sind. Zum einen, worauf wir jetzt blicken können, ist, es gibt ja diese, ne, die gewählten Institutionen, Parlament, mehrheitlich in der Hand der wirklich sehr, sehr ultrakonservativen Kräfte. Dann jetzt das Präsidentschaftsamt wieder in der Hand der konservativen Kräfte, jetzt nicht ganz so radikal wie das Parlament, aber auch ein Kabinett, was teilweise rechts ausschlägt. Dann gibt es ja aber noch den sogenannten Schlichtungsrat, der als Hauptaufgabe hat, Gesetzgebung zwischen Parlament und Wächterrat zu beschwichtigen und generell auch die Interessen der Islamischen Republik zu definieren. Und da hat es einen wichtigen Personalwechsel gegeben. Der bisherige geschäftsführende Sekretär Mohsen Rezaei ist jetzt Vizepräsident für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Posten des Sekretärs ist jetzt an Mohammad Borger Zolgadr gegangen. Der Name ist jetzt gar nicht so wichtig. Klar, auch er ist jemand aus dem Revolutionsgardenumfeld. Was aber wichtig ist, ist, dass er auch wiederum jemand ist, der, den man kennt als jemand, der die noch radikaleren Kräfte gewissermaßen in Schach halten kann. Also so eine gewisse Konsolidierung, und darauf wollte ich hinaus, es gibt so eine gewisse Konsolidierung in der Mitte des konservativen Lagers. Also das bedeutet, Reformer und so haben jetzt wirklich im Moment leider überhaupt keinen Platz an den Schalthebeln, aber man sieht den Versuch, auch die wirklich sehr radikalen Kräfte aus dem konservativen Lager in Schach zu halten. Und da gibt es eben diese Nominierung von Sol Gadr, die recht wichtig ist. Und auf solche müssen wir dann auch noch weiter achten, weil zum Beispiel auch jemand wie Saeed Jalili, über den wir immer wieder gesprochen haben, der war auch mal im Gespräch für diesen Posten, hat den jetzt aber nicht bekommen. Und so geht Saeed Jalili momentan recht leer aus in der Besetzung wichtiger Position. Das ist auf jeden Fall etwas, das müssen wir auch immer im Auge behalten.
Die erste richtig große außenpolitische Herausforderung, natürlich neben den ganzen Verhandlungen jetzt um das Atomprogramm, ist die Frage, was passiert mit Afghanistan? Und das Thema polarisiert ja total im Iran, zumindest was die veröffentlichte Meinung angeht. Also da gibt es ja wirklich das ganze Spektrum von Leuten, die sagen, man darf mit den Taliban, mit diesen radikalen Terroristen gar nichts machen. Und dann welche, die sagen, naja, pragmatisch gesehen müssen wir das. Der Raisi selber hat sich ja, sagen wir mal, clever verhalten, insofern, als er die Taliban eben nicht kritisiert hat für das Chaos in Kabul, sondern sich gefreut hat über die militärische Niederlage und den Abzug der USA. Das hat er eben bezeichnet als eine Chance, die Sicherheit und den langen Frieden in Afghanistan zu stabilisieren. Und das hat innenpolitisch, also da gab es so ein paar, würde ich mal sagen, interessante Einlassungen, unter anderem eben von dem ehemaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, den haben wir schon erwähnt, der relativ populistisch da in einem Video sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, was für eine Beziehung haben wir denn mit den Taliban, beziehungsweise ihr den Finger auch in die Wunde gelegt.
Hama mudayan dilsuz mardom Afghanistan. خواهید دلسوزی چرا سلاح میدید؟ چرا پشتیبانی میکنید از درگیری ها؟
Das relativ problematisch ist, wie die Führung sich da gerade positioniert den Taliban gegenüber und dass daran wenig Kritik geäußert werden darf. Und das ist natürlich interessant, auch vor dem Hintergrund der gesamten Geschichte, ne? Also, dass man eigentlich mal kurz vor einem Krieg stand mit den Taliban, 1998, als 11 Journalisten und Diplomaten getötet wurden. Und man dann mit dem Sturz der Taliban 2001 ja tatsächlich auch direkte Gespräche mit den USA hatte, also wo Iran gesagt hat, okay, wir müssen sozusagen nach dem Fall der Taliban müssen wir auf eine Art mit den USA kooperieren und da was aufbauen, weil man natürlich auch Einfluss in Afghanistan gewinnen wollte. Und jetzt ist man an diesem Punkt, wo man vermutlich anerkannt hat, dass man die Taliban nicht mehr wegbekommt und dann diese Strategie fährt im Sinne von, naja, wenn du den Gegner nicht besiegen kannst, dann musst du ihn halt irgendwie umarmen oder
ja.
So.
Ja, man muss zumindest sich mit dem arrangieren. Und wir konnten auf jeden Fall beobachten, dass mit der Zunahme der direkten Gespräche der Amerikaner unter Donald Trump seinerzeit noch mit den Taliban halt auch Iran aus der Reserve gelockt wurde quasi und auch selber dann öffentliche und auch öffentlich verwertbare Gespräche mit den Taliban geführt hat. Es gab Delegationen, die nach Teheran gereist sind. Iranische Offizielle sind nach Afghanistan gereist. Man hat also seit 2-3 Jahren offen mit den Taliban gesprochen und ich habe auch durchaus das Gefühl, dass man in Iran weniger überrascht war, ob des Durchmarsches der Taliban bis nach Kabul, wie man es in Europa und sonst wo gewesen ist, und man tatsächlich gemerkt hat, okay, hier wächst eine Kraft heran, die wir zwar nicht mögen, aber immerhin vertreiben sie die Amerikaner oder die Amerikaner sind, wie du es auch schon angedeutet hast, gedemütigt worden in Afghanistan. Und für den Moment ist das irgendwie dann das, was sie am meisten zu freuen scheint.
Genau, und die Iraner versuchen da ja gerade so ein bisschen einen schwierigen Balanceakt auch, ne? Also einerseits, ja. Das haben die ganz klar gemacht, also ich glaube auch der Sprecher des Außenministeriums hat das direkt von Anfang an gesagt, dass man sich kümmert um die Schiiten im Iran, also die Minderheit der Hazara vor allen Dingen. Und die sind natürlich akut bedroht von den Taliban. Das heißt, da ist man erpicht darauf, dass die auf eine Art eine Sicherheit finden. Man möchte natürlich auch keine neue Flüchtlingswelle, weil man muss sagen, der Iran hat ja schon, ich glaube, rund 3 Millionen Afghaninnen aufgenommen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, das muss man auch vermeiden, dass da eine neue Bewegung jetzt stattfindet. Und gleichzeitig ist man natürlich wirtschaftlich in einer, sagen wir mal, etwas prekären Situation, weil man natürlich auch mit Afghanistan Handel getrieben hat. Also natürlich ist es so, dass Iran für Afghanistan wichtiger war. Ich glaube, das war tatsächlich der größte Wirtschaftspartner auch für Afghanistan. Bei Iran sieht es ein bisschen anders aus, aber natürlich gibt es diesen Handel mit Iran, der total wichtig ist. Und unter anderem ja auch so Treibstoffexporte und so weiter.
Treibstoff, Lebensmittel, Automobil, genau. Das war durchaus viel, du hast recht. Und ich meine, für Iran wird es ja natürlich dann primär wichtig sein, dass das irgendwie weitergeht, also dieser Handel.
Genau. Und das tut es ja auf eine Art. Und was ich sagen wollte, der Punkt war, die Iraner sind angetreten, also die iranische Regierung quasi jetzt, der am Anfang war die Maßgabe, die Taliban sollen eine Regierung der nationalen Einheit bilden, wo sozusagen alle Minderheiten auch berücksichtigt werden. Das ist natürlich überhaupt nicht passiert. Und gleichzeitig ist man aber jetzt schon so weit, dass man auf eine gewisse Art natürlich mit denen kooperiert. Also zum Beispiel diese Treibstoffexporte, die wurden ja kurz ausgesetzt. Jetzt laufen die wieder. Also es gibt da quasi schon durchaus Kooperationen mit den Taliban und auch so Berichte über die Frage von, bekommt vielleicht Iran dadurch auch neues Geld? Weil Iran hat ja ein Devisenproblem und die Taliban sind ja richtig groß im Drogenanbau, also Mohnanbau, im Drogenhandel unterwegs. Also gibt es da für Iran auch eine Möglichkeit, quasi durch diese kriminelle Energie der Taliban nochmal an neue Devisen zu kommen oder so. Und gleichzeitig gibt es diesen Wasserkrieg mit Afghanistan, also weil das Wasser im Ost-Iran ja immer knapper wird. Und da gab es ja so Berichte, dass sich zumindest ein Deal mit den Taliban abzeichnet, dass man so sagt, naja, ihr lasst quasi das Wasser laufen, sodass das auch in den Ost-Iran kommt. Und wir sichern euch dann sowas wie Treibstoffreserven, weil ihr natürlich auch absehbar oder jetzt schon total pleite seid, beziehungsweise nicht auf die Gelder zugreifen könnt und deshalb so die Basics braucht. Das heißt, man scheint sich da auf eine gewisse Art zumindest ökonomisch darauf eingelassen zu haben, weil man selbst auch in so einer schlechten Situation ist und vielleicht irgendeine Form von Profit auch sieht.
Also das, was du beschreibst, ist ja wirklich einfach die ultimative Transaktionalität.
Genau, und super pragmatisch ist, so, ne? Gar nicht mehr ideologisch, ist, ja.
Und ich finde, also an der Stelle müssen wir auch quasi dahingehend nochmal ausholen. Du hast beschrieben, 98 kam es fast zu einem Krieg und es wurde tatsächlich sogar in Sicherheitskreisen Irans empfohlen, einzumarschieren als Racheakt gegen die Tötung von Hazada in Afghanistan und eigener Diplomaten und iranischer Journalisten in Mazar-i-Sharif. Das wurde aber gestoppt und aus Menschen, die in diesem Sicherheitsrat, in dieser Sicherheitsratssitzung drin waren, heißt es, dass Revolutionsführer Khamenei damals gesagt habe, also sich dagegen ausgesprochen habe, einen Einmarsch in Afghanistan zu wagen, weil er sagte, dass wer immer in Afghanistan einmarschiert, da auch nie wieder rauskäme. Und dadurch hat man also quasi keine Militäroperation durchgeführt, hat aber, und auch das hast du erwähnt, mit den Amerikanern sogar ein Stück weit kooperiert. 2001 hat man nicht nur mit Hilfe der Iran sehr positiv zugeneigten Nordallianz des 2001 durch Al-Qaida getöteten Shah Massoud wichtige Geheimdienstinformationen an die Amerikaner geliefert, damit sie die Taliban ausschalten können, und hat ja dann auch 2001 in der Bonner Konferenz gemeinsam mit den Amerikanern und ein gewisser Herr Javad Zarif war damals mit dabei, Hamid Karzai zum neuen Präsidenten Afghanistans genannt. Und es gab jetzt auch einen Artikel, der sehr gut war, meines Erachtens von Katayon Amirpour, wo sie es auch beschrieben hat, dass man auch weiß, dass die Iraner damals sehr bei der Nordallianz und bei den Tadschiken und bei den ethnischen, also bei den Schiiten Afghanistans und bei den Tadschiken hat man sehr viel Überzeugungsarbeit damals von Seiten Irans geleistet, damit ein Paschtune, nämlich Hamid Karzai, als Präsident akzeptiert wird, ne? Obwohl die Taliban ja auch weitestgehend Paschtunen sind. Das heißt, es gab wirklich Anfang der 2000er eine gute Kooperation zu Afghanistan. Und machen wir mal einen riesigen Sprung Richtung 2014. Damals gab es dieses Standoff, wenn man so will, zwischen dem Tadschiken Abdullah Abdullah und dem Pashtunen Ashraf Ghani. Und auch da haben die Iraner und Amerikaner stillschweigend kooperiert, um beide davon zu überzeugen, dass sie doch quasi eine Doppelspitze der afghanischen Regierung bilden können. Derselbe Ashraf Ghani, der jetzt sich mit hunderten Millionen Dollar irgendwie nach in die VAE abgesetzt hat. Ich will damit nur sagen, es gibt diese Geschichte, dass Iran durchaus auch mal als Kooperationspartner für Afghanistan gesehen worden ist. Und jetzt haben wir aber diese Folge, jetzt kriege ich die Kurve zu dem, was du beschrieben hast, dass sich Iran aufgrund der drängenden Sicherheits-, aber auch Wirtschaftsfragen einfach auf die Taliban einlassen muss. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, wie man davon auch wieder wegkommen kann irgendwann. Denn natürlich ist Iran wichtig, dass Tadschiken, Schiiten und die Dari sprechende Bevölkerungsgruppe Afghanistans geschützt wird durch die Taliban. Aber wenn das nicht erfolgt, dann hat man da ein riesen Dilemma zu bewältigen. Und das wird noch schwierig werden. Also das, insofern ist es da echt ein Balanceakt, den du beschrieben hast, den man sich noch lange, lange ansehen muss.
Und auch so ein bisschen, beide sind ja dann in einer ähnlichen Situation, ne? Wenn man zumindest auf die amerikanischen Sanktionen schaut, ne? Dass man dann sagen muss, gut, sowohl die Taliban als auch Iran wissen, was es bedeutet, wenn man wirtschaftlich total abgeschnitten wird von der Welt. Und dann sucht man sich sozusagen, oder man hat gar nicht mehr so eine Wahl, mit wem man dann kooperiert, sondern muss es halt notgedrungen machen.
Ja, lass uns das mal ruhig auf die Spitze treiben, was du gerade sagst. Also in Zeiten von Sanktionen ist Iran gezwungen, Geldtransfer und Handel informell abzuwickeln. Und da braucht man Leute, die Grenzen kontrollieren. Und genau in so einer Situation, in der die Taliban Afghanistan einnehmen, Iran unter Sanktionen steht, ist das natürlich für Iran ein überlebenswichtiger Partner des Außenhandels. Also ich sehe das als Riesenproblem, weil natürlich ohne Sanktionen genauso auch nach Irak hinein es dann natürlich diejenigen gibt, die Grenze zu Irak kontrollieren. Das ist mit eine der Folgen von Sanktionspolitik, dass ein Land gezwungen ist, informell Handel zu betreiben. Und dann braucht es eben den einen oder anderen unliebsamen Partner, der aber eben das wirtschaftliche Überleben, wir formulieren das jetzt mal übertrieben, das wirtschaftliche Leben, Überleben sichert. Das macht es eben so kompliziert aus meiner Sicht.
Mhm. Wobei Iran natürlich sich auch an andere noch mehr, also ich verstehe das Argument total, aber Iran versucht sich ja auch noch anders aufzustellen, ne? Also vor allen Dingen, was jetzt die großen Partner China und ja, Russland angeht. Ne? Jetzt muss man natürlich mal gucken, wie verhält sich China mit Bezug auf Afghanistan? Also wird quasi China einfach den Platz einnehmen, den die USA eingenommen haben? Also auch so mit Blick auf die Bodenschätze in Afghanistan, Lithium und Gold und so weiter. Oder werden die Chinesen dann einen anderen Ansatz wählen? Weil man kann ja schon argumentieren, wenn sie es bis jetzt nicht gemacht haben, wo die USA zumindest noch die Sicherheit quasi garantiert haben, warum sollten sie das sich jetzt antun, da Bodenschätze, die man ja wirklich aufwendig quasi aus dem Boden erstmal rausholen muss, in einer noch instabileren Situation also warum sollte man sich das antun? Ne, da muss man jetzt auch mal gucken, was China da eigentlich gewinnen kann an dem
Punkt. Auf jeden Fall. Und ich meine, wir sind tatsächlich, das ist ja alles auch noch echt relativ frisch. Das heißt, das wird sich formieren. Es wird sichtbar werden, wie sich Pakistan positioniert, wie wird sich Russland positionieren. China, was ja ein Zipfel einer gemeinsamen Grenze auch mit Afghanistan hat, da stehen uns noch wirklich große Fragen aus. Und China hat ja eben auch dieses große Interesse in seiner Belt and Road Initiative, natürlich immer mehr und mehr Staaten in seine Anziehungskraft zu bringen. Und wie man jetzt diese neue Situation in Afghanistan für sich nutzt, müssen wir uns natürlich dann erstmal genauer ansehen. Auch mit Blick auf diesen Shanghai Cooperation Organization vielleicht. Also auch das dürfte uns, müssen wir auch mal einen näheren Blick drauf werfen.
Was genau, Irans Mitgliedschaft da jetzt, ne, was richtig, so ein erster Erfolg quasi ist von der neuen Regierung, wenn man so will. Ja.
Genau, weil da hat man natürlich gesagt, also zum Hintergrund, Iran wird jetzt neuntes Mitglied der Shanghai Cooperation Organization. Und da ist aber eben auch die Frage, wie hat sich die Dynamik dieser Institution nach der Afghanistan-Krise verändert?
Wenn wir vielleicht von Afghanistan ausgehend jetzt nochmal kurz auf die Regionalpolitik gehen, das ist ja sozusagen das große Projekt von der Raisi, dass er sagt, da wollen wir irgendwie uns anders aufstellen. Da sieht man jetzt bestimmte Bewegungen, ne? Also das Iran mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, da war man ja lange irgendwie sozusagen in einer Art von Gegnerschaft, dass man sich da jetzt eine Diplomatie vorstellen kann, man sich auch anschaut, wo der Außenminister schon hingereist ist. Also der war in Bagdad in der auf der großen Konferenz und dann direkt danach nach Damaskus, um eben mit Assad zu verhandeln, also ein bisschen die syrischen Verbindungen auch noch mal zu bekräftigen. Gleichzeitig gibt es weiterhin diese Verhandlungen mit Saudi-Arabien. Ist das ein tragfähiger Plan? Also, dass man eine, sagen wir mal, tendenziell pragmatische Regionalpolitik bevorzugt und jetzt nicht übermäßig ideologisch da auftritt und sagt zum Beispiel mit so Leuten wie, also sunnitischen Staaten verhandeln wir gar nicht?
Also ich muss wirklich sagen, ich freue mich, dass du das Thema aufbringst, weil da ist echt Musik drin. Und ich muss wirklich sagen, diese 2019, als es so alles eskalierte in der Straße von Hormuz und im Persischen Golf, da hat man natürlich gemerkt, okay, da jetzt reden auch mal Emiratis und Iraner miteinander, weil das den Emiratis irgendwie alles zu bunt wird. Und dann wurden ja saudische Ölanlagen angegriffen. Aber das Ganze hat sich jetzt wirklich in diesem Jahr in einen fortwährenden Dialogprozess übersetzt. Wir sprachen ja schon über die Gespräche in Bagdad. Und es gab diese Konferenz, bei der alle Nachbarstaaten Iraks eingeladen wurden, außer Syrien. Und man sagt, auf Druck von Emmanuel Macron, der französische Präsident, der ja auch dort war, wurde Syrien nicht eingeladen. Und da musste eben Ahmed Abdullahian natürlich sofort nach seiner Reise nach Bagdad, nach Damaskus, um klarzumachen, für uns ist Syrien natürlich ein wichtiger Nachbarstaat oder Staat in der Nachbarregion. Ja, ich denke durchaus, dass man hier versucht, einen Weg zu finden und sich auch ein Stück weit noch weiter suhlt in dieser Freude, dass die Amerikaner und die amerikanische Rolle in der Region immer weniger wird, immer geringer wird. In Afghanistan hatte man jetzt die volle internationale Demütigung. Und natürlich wünscht man sich das ein Stück weit auch, dass das in Irak so kommt. Aber da gibt es auch realistische Einschätzungen innerhalb Irans. Also das fordern jetzt nicht alle sofort. Aber letztlich ist da durchaus dieser Spirit drin, dass man mit den Nachbarn jetzt gut in Gespräche kommen kann. Und wir haben ja auch den saudischen König gehört bei seiner UN-Vollversammlungsansprache. Da hat er gesagt, ich übersetze jetzt mal sinngemäß, dass Iran ein Nachbar sei und dass die Gespräche, die jetzt laufen, hoffentlich handfeste Ergebnisse bringen und auch zu Vertrauensbildung führen können. Und das ist in jedem Fall ein neuer Ton, den man vom Staatsoberhaupt des Königreichs Saudi-Arabiens vernimmt. Und insofern ist, glaube ich, die Musik, von der ich jetzt spreche, die da drin ist, die klingt für mich tatsächlich momentan vielversprechend.
Apropos Musik, so richtig viel Musik schien ja nicht drin zu sein, als Präsident Raisi selber vor der UN gesprochen hat. das war so ein bisschen, natürlich hat man da geguckt, okay, welche Schwerpunkte legt er? Und am Ende hatte ich das Gefühl, okay, das war nicht so eine durchgeknallte Feuerwerkgeschichte, wie Ahmadinejad das damals gemacht hat, ne? Also diese total durchgeknallten Reden, die völlig ideologisch waren, wo danach die ganze Welt irgendwie empört war darüber, was der da erzählt hat vor der UN. Das war aber auch nicht eine inspirierende Rede, die irgendwie, weiß ich nicht, eine Art von Programm oder Reform oder so gezeigt hat, sondern eher eigentlich irgendwie so ein bisschen die Oldschool Classics, ein bisschen sozusagen gegen Amerika gewettert. Ja. Aber eigentlich am Ende ziemlich langweilig, oder?
Also ich finde auch, das war irgendwie so ein bisschen Folklore im Sinne von Sachen, die ein iranischer Präsident bei einer UN-Vollversammlung halt sagen muss. Es war halt per Videoschalter, also er war selber nicht in New York, Stichwort Sanktionsliste. Und ich würde jetzt sogar behaupten, dass diese Rede auch von Hassan Rouhani hätte sein können. Vielleicht hätte er hier und da mal noch das ein oder andere an Outreach gewagt, aber im Prinzip, wenn wir das mal vergleichen mit Reden von Hassan Rouhani vom letzten Jahr oder vom Jahr davor, von der Stimmung her eigentlich recht ähnlich. Schlüssel, denke ich, in dieser Rede war natürlich das Amerika-Bashing. Du sagst ja schon, also das Übliche, was man so sagt. Und da war quasi diese Textzeile, in der er gesagt hat, vom Kapitol bis nach Kabul hat die USA ihre Legitimation verloren.
از کپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه امریکا بی اعتبار است چه در داخل و چه در خارج.
Besonders schön ist auch, wie er Kapitol ausspricht, finde ich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Aber damit unterstreicht er nochmal, dass er als Iraner das so aussprechen kann und ihm das total egal sein kann, wie die Amerikaner das sehen oder aussprechen.
Das ist richtig, genau. Nee, also du hast recht, nicht sonderlich inspirierend. Mhm. Im Gegensatz zur Regionalpolitik, von der ich sprach, ist da jetzt nicht so viel Musik in seiner Rede drin. Deswegen, und wenn du gestattest, diesen kleinen Break, lass uns doch zu echter Musik kommen, nämlich zu unserem heutigen Vorlude. Ja.
Super Überleitung.
Ach, wieder ein riesen Transition.
Respect to the man, wow.
Diesmal aber sehr bitter. Da ist nichts Süßes drin, wenn ich das mal so sagen darf.
Genau, du hast mir erzählt, es geht um einen Rapper, der festgenommen wurde. Erzähl mal bitte ganz kurz, warum und wen er da alles beleidigt hat in seinem Song.
Genau, also grundsätzlich muss man ja sagen, Hip-Hop-Musik dieser Art gilt in Iran quasi, ist verboten, ist im Untergrund, deswegen keinerlei Entfaltungsspielraum. Dieser Song von Too Much Solehi, in dem wir vielleicht auch gleich kurz reinhören, allerdings nicht in die krassen Textzeilen, richtet sich an diejenigen, die die Führung der Islamischen Republik laut Ansicht des Rappers unterstützen und sich die Augen verschließen vor den Gräueltaten, die es gibt, vor den Verbrechen, die es gibt. An sich erstmal nicht unproblematisch, denn das kann man ja kritisieren oder jemandem auch unterstellen. Problematisch wird es, wenn er halt Namen nennt von Journalisten, Menschenrechtsanwälten im Ausland, von einer Organisation wie dem National Iranian American Council. Und wenn dann so Textzeilen kommen wie iranischen Gefängnisse sind groß genug für euch alle, oder wenn er dann irgendwann sagt, Blut kann man nur mit Blut reinwaschen, insgesamt natürlich dann so ein bisschen Gewalt aufruft, also zur Gewalt aufruft. Das hat sehr viele Leute im Ausland, also Iraner, die im Ausland sind und zu Iran arbeiten, wie ich finde, auch dann zu Recht auf die Palme gebracht mit Blick auf gewaltverherrlichende Aussagen in einem natürlich sehr kontroversen Diskurs. Beschwichtigend muss man natürlich dazu sagen, und auch diese Stimmen gab's. Es ist nun mal Hip-Hop und da wird jetzt irgendwie auch sehr gewaltverherrlichend getextet, und das rechtfertigt nicht, dass der Mann verhaftet wurde. Inzwischen ist er auch schon wieder auf freiem Fuß. Aber hören wir mal kurz rein in den Song, der an sich instrumental und von Groove her eigentlich ganz cool daherkommt. Lass uns mal kurz reinhören.
Gerne.
اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی تو هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ.
Ja, okay, das klingt auf jeden Fall ganz cool, aber tatsächlich hast du ja dann jetzt erwähnt, textlich ist es nicht so richtig cool gewesen und hat natürlich die ganze Debatte dann angestoßen über die Frage von, wie krass darf man eigentlich draufhauen? Vor allen Dingen, wenn da jetzt Menschen quasi bezichtigt werden, dass sie die iranische Republik unterstützen, also Leute, die, weiß ich nicht, glaube für die New York Times oder so schreiben, da dann auf einmal als Supporter bezeichnet werden von der Islamischen Republik, und zwar spezifisch auch mit Namen genannt, das ist natürlich irgendwas, wo man sagen muss, okay, das geht halt nicht.
Nee, genau. Also ich als ich den Song gehört habe, habe ich zum Groove genickt, aber zum Text mit dem Kopf geschüttelt. Das war im Prinzip. Aber wie gesagt, ich nehme mir auch hier raus als jemand, der auch gerne, kann ich ja mal sagen, Hip-Hop auch mal hört, aber eher so britischen Hip-Hop, so Grime. Da ist natürlich wirklich die Wortwahl ist immer relativ grenzwertig und krass. Insofern, aber auch da kennen wir ja die Debatten. Wie, was darf Musik, was darf Lyrik in Songs und so weiter. Auf jeden Fall ist das etwas gewesen, was die Gemüter erhitzt hat in sozialen Medien, sowohl quasi in der persischsprachigen Debatte, aber auch in der englischsprachigen Debatte hat man die Diskussion zu diesem Song wirklich über 2-3 Wochen intensiv verfolgen können. Zeigt mal wieder die Power dessen, was ein Kulturgut irgendwie freisetzen kann.
Das war jetzt unser Follow Dir so ein bisschen arg bitter, ne? Und gar ja, nicht so sweet. Aber trotzdem total, finde ich, aussagekräftig.
Ich finde es auch quasi eindrucksvoll. Das hat irgendwie doch sehr bewegt. Aber vielleicht können wir uns ja zur Hausaufgabe machen, fürs nächste Mal einen Schwankerl.
Wieder was Leichteres zu finden.
Ja, irgendwas Schönes.
Ja, aber trotzdem. Das, wie gesagt, du hast ja gesagt, es klingt schön.
Es klingt zumindest ein bisschen.
Es klingt schön. Genau.
Und ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen mal wieder nach dem Summer Break, natürlich nur nur des Podcasts. Wir beide waren ja sehr aktiv im Sommer, jeweils anderweitig, aber in der Sommerpause des Podcasts jetzt mal wieder so ein bisschen uns zurückgenordet und werden uns dann verschiedene andere Themen auch gerne wieder mit Gästen dann demnächst annehmen.
Genau, so machen wir es. Ich danke dir sehr.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Dank euch auch fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.